Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Herzlich willkommen. Apropos willkommen. Vor 40 Jahren, da kamen die ersten Mosambikaner in die DDR. Und wie willkommen waren diese Vertragsarbeiter aus Afrika? Und was ist mit denen aus Vietnam? Das war nämlich die größte Gruppe in der DDR. Was haben sie damals erlebt und wie geht es ihnen heute? Gastarbeiter, die hat es nicht nur in der Bundesrepublik gegeben, auch die DDR hat sich Arbeitskräfte aus dem Ausland geholt. Nur hießen die nicht Gastarbeiter, sondern Vertragsarbeiter. Die Bundesrepublik hatte Italiener, Griechen und Türken und die DDR, die hatte vor allem erst einmal nur Vietnamesinnen und Vietnamesen. Die ersten kamen Mitte der 50er Jahre in die DDR im Rahmen von Solidaritätsprogrammen und bis zum Mauerfall waren es dann am Ende insgesamt so etwa 70.000. Ähnlich wie in Westdeutschland sollten diese Vertragsarbeiter eigentlich nur für eine begrenzte Zeit bleiben. Sie sollten in der DDR eine Facharbeiterausbildung machen und dann wieder zurückkehren in ihre Heimat. Integration war nicht erwünscht. Auch nach Sachsen, in die damaligen Bezirke Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Dresden, kamen viele Vietnamesen. Und viele sind bis heute geblieben. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau hat Vietnamesen und Vietnamesen in Dresden besucht.
Also hier ist ein schöner Aussicht auf Ha Long Buc in Vietnam.
Smaragdgrünes Wasser, hügelige Mini-Inseln, davor bunte Boote. Ein Panoramafoto führt zum Büro des Vereins der Vietnamesen in Dresden. Vereinspräsident Huy Truong Binh zeigt auf den breiten Flur dahinter.
Und wir bauen das hier Flur, das für die Jugendlichen und Damen, wo die Tanzgruppe Übungen und trainiert.
Hier wird getanzt.
Und manchmal hinten haben wir auch noch Tischtennis.
An diesem Mittwochabend aber ist es ruhig in ihrem Vereinskeller, der in der Dresdner Südvorstadt liegt. Und im Sommer ein echtes Plus, schön kühl. An den Wänden noch mehr Fotos von vietnamesischen Festen. Und, weil sich hier auch der Verein der Veteranen trifft, Zeichnungen von Soldaten. Die Farbe Rot dominiert auf den Propagandabildern.
Wollen wir ein Kaffee oder ein Tee trinken oder ein Bier?
Ich würde eher einen Tee trinken oder so.
Wir können auch Bier trinken.
Können auch Bier trinken.
Anstoßen mit dem Vereinspräsidium. Vereinspräsident Huy Truong Binh kommt 1975 als einer der ersten Gastarbeiter in die DDR. Sein Stellvertreter Len Yo 11 Jahre später zum Studium der Forstwissenschaften. Zu einer Zeit, in der DDR zehntausende Gastarbeiter aus sozialistischen Bruderstaaten angeworben werden.
Damals, 85, gab es noch nicht genug zum Essen in Vietnam. Und alles hier in der DDR war natürlich für uns sehr, sehr gut. Heimweh ist natürlich eine Seite, wo junge Leute da vermissen. Aber wir haben sehr schnell an das Leben hier in der DDR gewöhnt.
Etwa 70.000 Vietnamesen leben in den 80er Jahren in der DDR. Im Bezirk Dresden sind es rund 11.000. Die Regeln für sie sind ebenso hart wie die Arbeit in Textilfabriken, Stahlwerken oder der Landwirtschaft. 5 Jahre, dann geht es wieder zurück. Nachwuchs ist nicht vorgesehen. Frauen, die ein Kind bekommen, werden abgeschoben. Dennoch überwiegt bei Vereinspräsident Bui die positive Erinnerung.
Die Stimmung bis heute noch, die Erinnerung von der Deutschen auch sehr dankbar für die Vietnameser, weil sie sind sehr bemüht und wir haben wirklich Freude, dass wir Beruf kennenlernen und macht sehr Spaß beim Arbeit zusammen bei. Und wir sind alle Norm und über Norm erfüllen.
Diese Zeiten enden mit der politischen Wende. Das vereinte Deutschland will, dass die in die DDR eingereisten Vietnamesen das Land wieder verlassen, zahlt Ausreiseprämien. Viele haben sich eingelebt, wollen bleiben. Aber bis Mitte der 90er Jahre gilt, nur wer Einkommen und festen Wohnsitz nachweisen kann, wird geduldet. Ansonsten droht die Abschiebung, erinnert sich Vereinspräsident Bui.
Wegen Lohnbescheinigungsbedingungen hier leben können, dann ist eine Möglichkeit, die Leute selbstständig machen. Dafür sind wir sehr viele Leute hier geblieben und mit selbstständig, zum Beispiel wie die Textilien, ob Gemüse und später fangen wir sehr viele an mit dem Gaststätte, im Biet und Gaststätte.
Tausende seiner Landsleute müssen in dieser Zeit Deutschland verlassen. Das Klima aufgeheizt. In Rostock-Lichtenhagen werden Vietnamesen in einem Wohnheim Ziel von Molotow-Cocktails eines rechtsextremen pöbelnden Mobs. Auch in Dresden gibt es Ausschreitungen und Überfälle. 1991 stoßen Neonazis den Mosambikaner Jorge Gomondai aus einer Straßenbahn. Er stirbt. Lenjo erinnert sich an diese Zeit.
Da wollte ich zum Beispiel zum Zug gehen. Da wurde von verschiedenen Jugendlichen angegriffen. Da musste ich weglaufen. Das war also zwischen 1991 und 1994. Später sind die alle erwachsen geworden und haben sowas nicht mehr gemacht. Aber das haben wir in Dresden hier auch erlebt.
Als sich ihre rechtliche Situation Mitte der 90er Jahre dauerhaft klärt, wird das Leben einfacher. Statt kleiner Verkaufsstände auf den Straßen trauen sich die Vietnamesen jetzt größere Investitionen zu. Sie eröffnen Restaurants und Import-Export-Firmen in Dresden. Was sich kaum ändert, ihr hohes Arbeitspensum in den Geschäften, die scheinbar nie geschlossen sind. So etwas wie Freizeit kennen viele nicht. 1999 gründen sie den Verein der Vietnamesen in Dresden, offizieller Ansprechpartner für die Stadt, aber auch für die vietnamesischstämmigen Dresdnerinnen und Dresdner.
Die aus Vietnam gekommen sind, möchten also integrieren. Und das ist auch unsere Vereinaufgabe, helfen den Erwachsenen zu integrieren. Aber die zweite Generation wollen wir, dass die auch Wurzeln nicht vergessen. Und das ist eine schwierigere Aufgabe. Die leben so wie Deutsche hier.
Ich bin Hang Nguyen. Meistens nennen mich meine Schüler in der Schule Hang Nguyen, Frau Nguyen, weil es für sie eigentlich sehr schwer ist auszusprechen, Nguyen. Und bin Lehrkraft für Französisch und Englisch.
Nachmittags in einem Café in der Dresdner Neustadt, dem buntesten Viertel der Stadt. Hier ist Hang Nguyen zu Hause.
Ja, ich fühle mich sehr dresdnerisch und ich sechsel auch viel und gerne. Und Dresdnerin. Und ich glaube nicht, dass ich mich als Deutsche sehen würde, weil im Ausland erkennt man mich auch nicht als Deutsche, sondern ich werde halt meistens als Asiatin gesehen.
Han Nguyen schließt ihr Lehramtsstudium in Dresden ab, lebt länger in Frankreich, England und Spanien. Mitte der 80er Jahre kommen ihre Eltern aus Vietnam nach Sachsen, arbeiten in einer Schuhfabrik in Pirna.
Sie durften halt auch keine Kinder haben und ich bin dementsprechend erst nach der Wende geboren worden, also 92. War auch das erste Kind und für meine Mutter war es ein Wunder, weil sie davor halt auch wirklich Abtreibungen hatte aufgrund der Repressalien in der DDR.
Hang Nguyen wächst zweisprachig auf, anders als ihr 4 Jahre jüngerer Bruder. Mit ihm spricht sie Deutsch, wie auch mit den anderen Kindern der vietnamesischstämmigen Community in Dresden.
Ich war früher sehr oft mit meinen Eltern bei diesen Festen, weil es halt einfach auch eine Gemeinschaft war. Und man kannte sich untereinander, aber was ich mittlerweile sehr für mich auch selber ablehne, ist beispielsweise immer wieder diese Fragen, diese sehr persönlichen und privaten Fragen, die für mich dann schon wieder befremdlich sind, weil ich einfach zu deutsch geworden bin die letzten Jahre über.
Direkte Fragen nach Familienplanung oder Partnerschaften, wie in Vietnam üblich, können sie nicht mehr hören. Dann lieber Smalltalk. Als sie sich mit 18 entscheiden muss, welche Staatsbürgerschaft sie vorzieht, wählt sie die deutsche. Auch um hier wählen zu können, und weil sie die politische Situation in Vietnam längst anders einschätze als beispielsweise ihre dort lebenden Cousins. Aber so sehr sie sich von der vietnamesischen Community distanziert habe, so sehr sei das Land natürlich auch ein Teil von ihr, sichtbar nicht zuletzt an den Umrissen Vietnams, tätowiert auf ihrem Arm.
Trotz alledem muss ich sagen, diese kulturellen Werte wurden immer noch vermittelt, also dass die Familie das höchste Gut ist und dass man immer einen Fleiß an den Tag legen muss und dass man besser sein muss als die deutschen Kinder, um halt zu zeigen, dass man auch dem entgegentreten kann und auch, wenn ich es jetzt mal ganz extrem ausdrücken soll, menschenwürdig auch ist in dem Moment und nicht anders.
Und so sehr sich das Leben ihrer Generation von dem ihrer Eltern unterscheidet, auch Han Nguyen wird immer wieder mit Rassismus konfrontiert.
Beispielsweise, dass mir dann so gesagt wird, geh doch zurück zu deinem Reis. Und dann sage ich zu dem Menschen, der das dann auch gesagt hat, geh doch zurück zu deiner Kartoffel. Oder ein Schüler von mir meinte neulich mal, dass doch richtig was mit den Kanaken in Chemnitz passiert. Und dann meinte ich nur zu ihm, schau mich mal an, guck mal her. Wir sitzen hier vor dir. Und er so, ach ja, Ausländer.
Zurück im Vereinskeller. Auch seine beiden Söhne hätten einen deutschen Pass, erzählt der frühere Gastarbeiter Bui. Er hingegen hat nie den Antrag gestellt. Im Januar 2021 wird er, stellvertretend für die erste vietnamesische Gastarbeitergeneration der DDR, in Rente gehen und seiner alten Heimat wieder öfter einen Besuch abstatten. Zu Hause Das ist für ihn auch nach mehr als 40 Jahren Vietnam.
Wir sind alleine hier mit kleiner Familie, aber große Familie zu Hause. Dann werde ich nach der Rente mal ordentlich für die kleine Familie mal schauen und dann ein Teil sei von mir zu Hause mit großer Familie und ein Teil wieder hier, hin und her, erstmal so sehen. Und kann sein, wenn ich nicht mehr fliegen kann, dann bleibe ich zu Hause.
1979, also vor 40 Jahren, da kamen die ersten Mosambikaner in die DDR. Merjamanes nannten sie sich selbst, also so viel wie verrückte Deutsche. Die verrückten Deutschen, das waren aber eigentlich nicht sie, sondern das war die Staatsführung der DDR. Denn die hat einfach über die Hälfte des rechtmäßigen Lohnes dieser Vertragsarbeiter einbehalten. 20.000 Mosambikanern warten bis heute auf dieses Geld. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat einen dieser betrogenen Mosambikaner in Magdeburg getroffen.
Er steht in den Termin, 4. Juli, 10 Uhr. Wartenummer ist dieser hier.
Thomas Manike ist immer freundlich, vor allem geduldig. Der gebürtige Mosambikaner arbeitet in Magdeburg als Migrationsberater. Der 60-jährige Manike berät ausländische Eltern, hilft ihnen bei Behördengängen. Derzeit sind es meist arabische Familien, die in die Beratungsstelle des Netzwerkes der Eltern mit Migrationsgeschichte in Sachsen-Anhalt, kurz NEMSA, kommen, weshalb Manike mit einem Dolmetscher zusammenarbeitet. Heute geht es um den Kita-Platz einer syrischen Flüchtlingsfamilie.
Sie fragen, würdest du die Familie begleiten an dem Tag?
Als Thomas Manike nach Deutschland kam, damals war es die DDR, hat es keine Betreuung gegeben. Ich war auf mich allein gestellt, erzählt er. Manike hätte sich damals einen Ansprechpartner gewünscht, der ihm bei seiner Integration geholfen hätte, hat es aber nicht gegeben, wollte die DDR aber auch nicht, schiebt Manike noch schnell hinterher. Heute kommt ihm seine eigene Migrationsgeschichte bei seiner Arbeit mit Flüchtlingen zugute. Er sei mehr als nur ein Sozialarbeiter, erzählt er. Er sei auch Seelsorger, der genau nachempfinden könne, wie sich Menschen fühlten, die neu in Deutschland seien.
Natürlich, wenn die kommen, wenn die mich sehen und dann die fühlen sich ein bisschen geschützt. Und wenn die kommen und dann sehen einer, der Deutsch ist, ein Beamter, und dann die sind ein bisschen zurückhaltend. Weil viele, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Durch Missverständnisse. Und dann, die haben Scheu.
Wenn sie aber merken, dass er selbst mal Flüchtling war, ist doch schnell Vertrauen da, glaubt Manike.
Alles erklärt.
Was ganz toll wichtig ist, dass sie pünktlich, weil da ist ein Tafel und dann kommt die Nummer. Wenn keiner da ist, und dann ist dieser Termin weg.
Immer wieder mit viel Geduld und ohne Hektik erläutert Sozialarbeiter Manike der syrischen Frau das zähe Innenleben einer deutschen Behörde. Und er kennt es gut, denn in dieser Beziehung waren sich beide Systeme doch sehr ähnlich, sagt er und grinst. Thomas Manike war einer von mehr als 20.000 Mosambikanerinnen und Mosambikanern, die das SED-Regime damals wegen des Arbeitskräftemangels ins Land holten. An einem kalten Novembertag 1987 landete er mit einer Interfluglinienmaschine aus Maputo in Ost-Berlin. Er träumte von einem Studium in der DDR. Doch es kam anders. Die DDR-Behörden nahmen ihm den Pass ab und brachten ihn nach Schönebeck bei Magdeburg, wo er fortan im volkseigenen Heizkesselkombinat Schönebeck schuften musste.
Ich bin an dieser Firma gelandet und dann gab es keinen Ausweg mehr. Die Firma war glücklich damit und die wollten keinen mehr hergeben. Und deswegen war nicht mehr möglich, dass ich davon wegkomme. Dann bin ich da geblieben und ja.
Eingefädelt und beschlossen wurde das Abkommen vor 40 Jahren. Damals unterschrieben SED-Chef Erich Honecker und Mosambiks Machthaber Samora Machel den sogenannten Freundschaftsvertrag. Mit dem Rückzug der Kolonialmacht Portugal aus Mosambik war dort die Wirtschaft zusammengebrochen, weshalb das neue Regime in Maputo geradezu auf die DDR angewiesen war. Diese wiederum brauchte Arbeitskräfte und hatte Interesse an den mosambikanischen Bodenschätzen wie Steinkohle, Zement und Kupfer. Um außerdem den Sozialismus in Afrika voranzutreiben, wurde das Land am Indischen Ozean mit Waffen- und Militärexperten unterstützt.
Wartenummer! Wartenummer! Wie?
Die Zeit in der DDR sei wunderschön gewesen, schwärmt Manike. Dabei gehörte schon damals Rassismus zu seinem Alltag. Auf der Straße oder abends in der Disco wurde er angepöbelt. Es kam zu Anfeindungen und verbalen Entgleisungen. Bei Fußballspielen der DDR-Oberliga war die Angst besonders groß, weshalb er sich dann selbst eine Ausgehsperre verordnet habe, erzählt Manike. Nichtsdestotrotz, in seinem Brillenetui bewahrt er heute noch ein Magdeburger Straßenbahnticket aus DDR-Zeiten auf. Ein Erinnerungsstück an bessere Zeiten, sagt der vierfache Familienvater.
Mein Leben damals war super in der DDR und ich vermisse DDR. A, hatte ich meinen Job. B, war ich zufrieden. C, hatte ich ein Bankkonto und mein Bankkonto war immer ein bisschen Plus drin. Und heute habe ich Minus, ja.
Eigentlich müsste er ein wohlhabender Mensch sein, erzählt er noch. Doch stattdessen dreht er seit Jahren jeden Cent um. Denn das SED-Regime hatte einen Teil der Löhne der mosambikanischen Gastarbeiter einbehalten. Versprochen wurde, dass das Geld auf ein Konto in Mosambik überwiesen werde für die Zeit nach der Rückkehr. Doch das ist nie passiert.
Bei mir, das Geld, was transferiert worden nach Mosambik, stand da 172.000 Mark, DDR-Mark.
Geld, das ihm nach dem Mauerfall gefehlt hat, um seinen Traum zu erfüllen, ein Studium. Stattdessen schlägt er sich seit den 90ern mit Bauarbeiterhilfsjobs durchs Leben. Erst seit 3 Jahren arbeitet er als Sozialarbeiter und betreut Flüchtlinge.
Wasser?
Nein, Säume.
Nach unterschiedlichen Schätzungen leben in ganz Deutschland noch etwa 1.500 bis 2.000 frühere mosambikanische Gastarbeiter. Man kenne sich aber kaum noch, erzählt Thomas Manike. Früher sei das anders gewesen. Da habe man sich gegenseitig geholfen, wie in einer richtigen Familie. Heute sei davon aber nichts mehr zu spüren. Es gebe kaum Treffen, wo man miteinander tratschen könne über die alten Zeiten oder die Herausforderungen der Gegenwart.
Wir Afrikaner, sage ich einfach mal so, wir haben diesen Ruf mit Droge und so weiter und so fort. Das bleibt und bleibt und bleibt, kriegen wir nicht gebacken irgendwie das. Aber die Vietnamesen, die haben das gebacken, das nehme ich heute ab. Und dass die sich regelmäßig treffen, natürlich. Jeder der zivilisierte Menschen würde neidisch sein. Ja, die Vietnamesen sind ein Vorbild für viele, viele, viele von uns, die hier in Deutschland sind.
2001 hatte Thomas Manike in Magdeburg den Verein Tuanano Club Afrika e.V. gegründet. Manike wollte Mosambikaner bzw. Afrikaner in Magdeburg miteinander vernetzen, aber auch mit Deutschen. Ohne Erfolg, wie es scheint. Die letzten Treffen lägen schon lange zurück, erzählt Thomas Manike. Die Webseite hat er stillgelegt.
Das Problem ist, dass Mosambikaner, die hier sind, die sind zerstreut. Wir versuchen immer, uns zu vernetzen. Aber das ist ein bisschen schwierig. Wir haben Familie und wir sind noch Familienmenschen. Und wir kümmern uns um unsere Familie, die noch in der Heimat sind. Und dann wir sind super gestresst. Zeit ist ein bisschen begrenzt und deswegen kriegen wir nicht hin, dass wir regelmäßig zu Treffs irgendwie hinkommen.
Er weiß aber auch, wenn man sich vernetzen würde, könnte man bei vielen Themen politischen Druck aufbauen. Sein größtes Anliegen, die ausstehenden Löhne aus DDR-Zeiten. Bei diesem Thema sitze der Schmerz bei vielen in Deutschland lebenden Mosambikanern immer noch tief, erzählt Manike, und erinnert noch einmal daran, dass die DDR einen Teil ihrer Löhne einfach einbehalten und die Bundesregierung dieses Unrecht bis heute nicht ausgeglichen habe. Als Rechtsnachfolgerin der DDR sei dies aber ihre Pflicht, unterstreicht Manike.
Man hat gearbeitet und dann hatte Hoffnung, hat mit dieses Geld gerechnet und dann heute ist nichts.
Dieses Geld, sagt Thomas Manike, würde sein Leben jetzt und in Zukunft einfacher machen. Denn der Job als Sozialarbeiter ist befristet. Und falls sein Vertrag nicht verlängert wird, muss sich Thomas Manike was Neues suchen, notfalls wieder auf dem Bau arbeiten.
Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Mit André Hatting.